Genau, wie Thomas schon gesagt hat, sind soziale Medien nicht mein Hauptthema, sondern ich habe versucht, für den IMI-Kongress einen Beitrag dazu vorzubereiten, weil mich auch die Frage interessiert hat, inwiefern soziale Medien auch als Kriegsmaschine funktionieren oder als Kriegswaffen eingesetzt werden. Und dies soll praktisch als erster Versuch, sich damit auseinanderzusetzen, interpretiert werden. Und genau das, was soziale Medien von den Medien an sich erstmal unterscheidet, ist, dass anstatt dass wenige mit vielen reden können, hier auf einmal viele mit vielen reden können. Also sowohl durch Twitter als auch Facebook oder Snapchat. Und genau, um sich als erstes damit auseinanderzusetzen, ist es natürlich immer interessant zu schauen, was unter anderem auch die NATO dazu sagt. Die hat da 2016 eine Studie rausgegeben, die heißt Soziale Medien als Instrument der hybriden Kriegsführung. Die Studie beruft sich dabei in einem großen Teil auf eine Analyse, die von Thomas Elkjær Nissen erstellt wurde für das dänische Militär, wo es heißt The Weaponization of Social Media, also die Instrumentalisierung von sozialen Medien als Waffen. Was interessant dabei ist, ist, dass in der Studie von Nissen fürs dänische Militär, da wurde noch auf verschiedene Akteure geguckt, zum Beispiel auch aufs israelische Militär und andere Akteure, während sich die Studie von der NATO nur auf den IS und auf Russland konzentriert, was die machen, obwohl die NATO da durchaus auch bestimmte Ansätze hat, verfolgt und anwendet. Und genau, in dieser Studie werden verschiedene Vorteile von sozialen Medien für die Kriegsführung, für die hybride Kriegsführung, wie der Titel schon sagt, genannt. Als erstes werden soziale Medien dahingehend analysiert, wie sie auch für die Zielerkennung und Ortung von militärischen Maßnahmen genutzt werden können. Genau, hier das Beispiel, was wir sehen, ist, das nennen Sie natürlich nicht, das ist ein Beispiel, was Sie selber gemacht haben, und zwar die Air Force, die US Air Force hat Posts, Online-Posts benutzt, um herauszufinden, wo sich Kämpfer von dem IS aufhalten, um dann mit Luftschlägen diese anzugreifen. Ein weiteres Beispiel sind Cyberoperationen, die sind vielfältig einzuordnen. Das Beispiel, was hier zu sehen ist, ist der Syrian Electronic Army gelungen ist, in Twitter in den Account von der Associated Press einzudringen und dort selber etwas zu posten in ihrem Namen, also es gehackt hat. Und zwar war die Nachricht damals, dass es zwei Explosionen in dem Weißen Haus gab und dabei Barack Obama verletzt wurde. Die Folge davon sieht man im Bild daneben, das ist die Börse, der Dow Jones fiel enorm. Es gab innerhalb von wenigen Minuten Milliardenverluste an der Börse. Und es dauerte nicht lange, bis es korrigiert wurde, bis klargestellt wurde, dass die Nachricht nicht stimmte, dass es gehackt wurde, aber der Schaden war getan. Es gibt auch andere Beispiele dafür. Es gibt von dem IS, worauf viel eingegangen wird, das Cyber-Kalifat, also das war die Taskforce von dem IS im Cyber Kriegsführung zu betreiben, also solche Cyberoperationen auch durchzuführen. Die selber haben sich in den Twitter-Account von dem US Central Command eingehackt und haben dort von dem Account von CENTCOM Nachrichten an die US-Soldaten und Soldatinnen geschickt. Und zwar lautete eine davon, American soldiers, we are coming, watch your back. Also amerikanische Soldatinnen, passt auf, wir kommen, passt auf, passt auf. Cyberoperationen bestehen also demnach darin, dass man sich Zugang verschafft zu E-Mails, zu Chatrooms, zu Handys, dass man Inhalte auf sozialen Profilen ändert, Zugang zu Datenbanken kriegt und in dem Fall, der hier dargestellt ist, auch in Twitter eindringt und da im Namen von anderen tweeten kann. Ein weiteres Beispiel ist das Crowdsourcing. Also da, das besteht darin, dass man durch Informationen von vor Ort, von einer großen Crowd, von einer großen Menge an Menschen, sowohl Fakten überprüfen kann, also wenn es jetzt zum Beispiel um Krisengebiete geht, wo wenige Journalisten sind oder wo wenig Informationen rauskommen und man selber nicht genug Leute vor Ort hat, um Informationen zu kriegen, dass man Informationen nutzt, die von den Menschen, die vor Ort sind, zusammengetragen werden, in den sozialen Medien verbreitet werden, dass man Desinformation enthüllen kann und dass man auch beobachten kann, was für Entwicklungen in einem Konflikt vonstatten gehen. Das Beispiel, was wir hier sehen, ist, da geht es um Libyen und wie die NATO da Twitter nutzte, um Truppen von Muammar Gaddafi ausfindig zu machen und auch dort Luftanschläge gegen diese durchzuführen. Da wurde von der Crowd vor Ort, von den Menschen vor Ort, wurde getweetet, welche Bewegungen die Truppen in den verschiedenen Städten unternehmen und wo die Angriffspunkte sind, wo man sie treffen kann. Also aufgrund von Twitter-Informationen hat die NATO Ziele für Luftanschläge definiert und dann auch genutzt. Weitere Beispiele dafür sind zum Beispiel von Atlantic Council und Bellingcat. Das ist auch ein Zusammenschluss von Journalisten, die eher NATO-affin sind. Die haben auf den sozialen Medien die Profile von russischen Soldaten genutzt und auch Daten über Google Maps und Bilder in den sozialen Medien, um zu verstehen, ob russische Soldaten sich in der Ukraine befinden und möglichst auch wo. Also da gab es unterschiedliche Nutzungen von diesem Ansatz. Genau. Eine weitere Funktion von den sozialen Medien ist Command and Control. Da geht es darum, dass man praktisch, also es ist auch aus der Militärsprache, dass man versucht, ein Lagebild zu erstellen, sich selber zu koordinieren, die Bewegungen zu kontrollieren, was im Militär durch sowas wie das hier, also das ist jetzt von IS passiert, also meistens hat man ein Gebäude dafür, das ist jetzt von dem IS, das Command and Control Center in Raqqa, so sieht es dann eher in der NATO aus, also es ist ein NATO-Bild oder wie sie wollen, dass es aussehen würde, also dass man Informationen hat über die Lage und da die Truppen, die dort im Einsatz sind oder in Einsatz kommen soll, dass man die koordiniert und kontrolliert. Hier wird dann gesagt, dass soziale Medien diese Funktion, was in solchen offiziellen Lagezentren passiert, übernehmen können, indem man sich über Facebook oder über Twitter oder über andere Medien koordinieren kann und die Informationen zusammentragen kann. Hier wird angemerkt, dass das den Krieg schwieriger macht, weil man dann keine feste Struktur mehr hat und keine physischen Zerschlagungspunkte, wie hier zum Beispiel. Und es wird angemerkt, dass zivile Strukturen sehr viel schwieriger zu zerschlagen sein als militärische, aufgrund einer Vielzahl von legalen Problematiken. Genau. Also zum Beispiel, es wird auch gesagt, dass IS geschlossene Chaträume zum Beispiel auch genutzt hat, um bestimmte Gruppen vor Ort miteinander zu kontrollieren. Wenn das natürlich nicht über das läuft, sondern nur über diese Chaträume, ist die Angriffsmöglichkeit schwieriger. Viel wurde auch über PlayStation zum Beispiel kommuniziert, weil das schwerer ist zu tracken. Man versucht dann natürlich auch in die Verteidigung zu gehen, also Verteidigung, so wurde das in der Studie genannt. Das heißt, dass man sich davor schützt, Informationen preiszugeben, die dann von der gegnerischen Seite genutzt werden kann. So legte der IS zum Beispiel seinen Mitgliedern nahe, die Geotagging-Funktion bei Twitter auszuschalten, also dass nicht automatisch angezeigt wird, wo sich die Person denn befindet. Genau. Was auch interessant ist in der Studie, das ist jetzt von dem Anhang reinkopiert, da wurde untersucht, inwiefern der Beeinflussung von solchen Techniken in der polnischen, ukrainischen und russischen Informationslandschaft im Kontext von dem russisch-ukrainischen Konflikt zu bewerten sei. Da wurden Techniken analysiert, Mechanismen und was die Effekte sein sollen von dieser Nutzung der sozialen Medien. Bei der Technik wurde unter anderem analysiert, also der Anhang ist ziemlich lang, das war jetzt so das, was mir am meisten ins Auge gestochen ist, was ich hier gerne vorstellen wollte. Das war die Technik, bei dem die Feinde versuchen, einen Konflikt heraufzubeschwören in den sozialen Medien. Also das ist einer der Ansätze. Der Mechanismus ist dabei, dass die Benutzerinnen andeuten, dass ein Konflikt zwischen den Ländern im Grunde genommen durch Aktivitäten von dritten Parteien generiert wird, in dem Fall NATO, die EU und die USA, die damit ihre internationale Position stärken wollen. Also wenn man solche Statements findet, das ist jetzt auf Trolle bezogen, in dem Fall auch gewesen, die in verschiedenen Foren unterwegs sind, also wenn man dort Mitteilungen findet, die Schuld für einen Konflikt auf NATO, EU und die USA schieben, dann sei das ein Anzeichen, dass das ein Teil von Hybrid Warfare ist, dass das als eine solche Handlung einzuordnen sei. Genau, und diese User haben eine Tendenz zu glauben, dass solche Ideen dazu führen, dass man die wirklichen Aggressoren ihrer Verantwortung entzieht. Also das, und dem unterliegt so unterschwellig, dass ja Russland eigentlich schuldtragend ist für den Konflikt mit der Ukraine. Allgemein kann man sagen, dass man versucht, mit dieser hybriden, mit sozialen Medien in der hybriden Kriegsführung, dass man damit auch psychologische Kriegsführung betreiben will. Also man möchte Informationen formen, man möchte informieren, beeinflussen, manipulieren, aufdecken, kleinreden oder bestimmte Nachrichten auch fördern. Man täuscht, man mobilisiert und überzeugt. Das macht man entweder offen durch offensichtliche Websites, Accounts und Kanäle, wie zum Beispiel auf YouTube, oder man macht es verdeckt durch die Nutzung von falschen Identitäten, von Trolls. Und was auch interessant ist in der Studie, es wird erwähnt, also diese Operationen werden PsyOps da genannt, für psychologische Operationen. Und da heißt es, wenn das North Atlantic Council entscheidet, solche Operationen einzusetzen, dann können die auch eingesetzt werden. Das Interessante ist, bei solchen sozialen Cyberattacken können die Folgen enorm sein. Also es gab auch einen Fall, der jetzt ein bisschen unabhängig von dem zuvorgesagten zu betrachten ist. 2012 wurden in Assam in Indien Bilder verbreitet von Gewalt gegen Teile der muslimischen Bevölkerung, die zu einem Massenexodus geführt haben. Also es ist ein sehr potentes Mittel. Man versucht dabei die Sichtbarkeit, wenn solche Operationen durchgeführt werden, ist das Ziel davon, dass man versucht, die Sichtbarkeit der Nachricht zu erhöhen durch Spamming oder indem man Hashtags auf Twitter hijackt, klaut. Das hat zum Beispiel der IS auch gemacht mit der Olympiade oder mit der Fußball-Weltmeisterschaft, dass man versucht, die Nachrichtenlandschaft mit der gleichen Nachricht auf ähnlichen Blogs zu füllen. Man versucht es, die Informationsstreuung zu koordinieren und wirklich weit voranzubringen. Und man nutzt, wie gesagt, dadurch entweder falsche Identitäten oder man bringt auch sogenannte Opinion Leaders, also die echte Accounts haben, dazu, diese Inhalte zu posten. Es wird auch versucht, den Gegner anzugreifen oder abzulenken, indem man falsche Informationen und Gerüchte streut, indem man den Gegner angreift, zum Beispiel auf Facebook, indem man bei Inhalten, die einem politisch nicht passen, dass man dort sagt, dass der Inhalt nicht appropriate ist, nicht angemessen ist, indem man das meldet, indem man sagt, dass das ein Sicherheitsproblem ist und bei Facebook meldet. Da wird von Russland zum Beispiel eingegangen, die im Ukraine-Konflikt ein Bild gemeldet haben, was angeblich ein Mädchen zeigt, das um ihren gestorbenen Vater trauert, der im Krieg da gestorben ist und was ein Russland-kritischer Post war und der dann gelöscht werden musste. Andererseits werden Infos über Gegner gesucht, um diesen zu herabwürdigen, lächerlich machen und zu bedrohen. Und es wird auch versucht, an Informationen zu kommen durch sogenanntes Catfishing. Da gibt es Beispiel, dass die Taliban zum Beispiel auf Facebook Profile von Frauen erstellt haben und gezielt in Kontakt getreten sind mit australischen Soldaten in Afghanistan, um also herauszufinden, wo sie sind, was die Operationen sind und ja generell, um an Informationen zu kommen von den militärischen Maßnahmen, in die diese eingebunden werden. Im Prinzip ist das ja ein alter Trick, also dass man, das ist Spionage oder wenn man da auch allgemein an Spionen denkt, die an Informationen kommen im Krieg, ist das ja an sich nichts Neues. Es wird jetzt nur von echten Menschen dann auf das Profil in den sozialen Medien übertragen. Man versucht auch zu täuschen, indem man, ich finde den Begriff sehr schön, der dort genannt wurde, Informational Fog benutzt, also so Informationsnebel erstellt oder Noise kreiert, Geräusche, Ablenkung kreiert, indem man versucht, wenn bei bestimmten Vorgängen gleich alle weitere Berichterstattung zu beeinflussen. Das wurde zum Beispiel gemacht in dem Falle, wo ein Journalist in Russland gestorben ist und bevor Medien, also kurz danach, kam schon die erste Mitteilung raus, die nicht stimmte von russischen Nachrichten, die da eine erste Analyse davon aufstellten und damit erstmal die Berichterstattung etwas gelenkt oder auch abgelenkt hatten. Das ist natürlich auch aus der Analyse hieraus. Wie gesagt, die fokussieren sich ausschließlich auf Russland und den IS. Genau, das ist erstmal zu dem, was diese Studie hergegeben hat, was es da für Ansätze gibt von der NATO für Analysen, inwiefern soziale Medien als Kriegsinstrument in der hybriden Kriegsführung genutzt werden können. Es ist auch interessant zu sehen oder danach zu gucken, was es sonst für Beispiele gibt in der Landschaft der sozialen Medien für die Legitimation militärischer Interventionen, die jetzt nicht gezielt von NATO-Staaten betrieben wird, sondern die entweder bewusst oder unbewusst, absichtigt oder unbeabsichtigt von ganz anderen Akteuren, von nichtstaatlichen Akteuren vorangetrieben werden. Als erstes Beispiel fiel mir da Kony 2012 ein. Viele mögen sich erinnern an diese Kampagne, die vorangetrieben wurde von einer NGO, die sich Invisible Children nennt, die selber aus den USA kommen, aus San Diego. Die hatten 2012, also die gibt es seit 2004, aber 2012 haben sie Berühmtheit erlangt mit einem Video, was sie gedreht haben, was innerhalb von einer Woche mehr als 120 Millionen Mal geschaut wurde. und damit zu dem am viralsten rumgehenden Video aller Zeiten zu dem Zeitpunkt wurde. Es war ein Video, bei dem es sich um Kony drehte, den man hier auch sieht. Kony ist der Anführer von der Lord Resistance Army, einer Gruppe, die auch Kinder rekrutiert, was nicht untypisch ist für Konfliktregionen. Und Invisible Children, das liegt auch schon im Namen der Gruppe, setzen sich ein für die Kinder, die dort rekrutiert werden offiziell. Und ihr Ziel war es, Kony zur Berühmtheit zu verhelfen, also das berühmt zu machen und damit dafür zu sorgen, dass er festgenommen wird. Das war das offizielle Ziel davon. Das ist eine sehr kurz gefasste Idee, also dass man denkt, eine sehr kurz gefasste Lesart. Mit der Festnahme von Kony seien die Probleme vor Ort gelöst. Es ist eine absolute Ausblendung der sozioökonomischen und politischen Hintergründe, weshalb der Film auch gut funktioniert, weil es den Leuten den Anschein gab, dass man einfach dazu beitragen kann, dass sich die Lage vor Ort verbessert. Und zwar, es war eine große Marketingkampagne. Es ging dabei darum, wie gesagt, um Aufmerksamkeit zu ringen, indem man so Armbänder verkauft, T-Shirts verkauft, Poster aufhängt und im Endeffekt darauf drängt, dass eine militärische Intervention vor Ort stattfindet. Und zwar durchgeführt durch das US-Militär und die regionalen Militär vor Ort. Dabei auch das Militär von Uganda und die Sudan's People Liberation Army. Obwohl es von denen ebenfalls zahlreiche Berichte über Missbrauch, Vergewaltigung und Plünderungen gab. Also die keinesfalls besser sind als die Lord Resistance Army. Nicht, dass das US-Militär für weniger Schaden sorgen würde. Also wie gesagt, es ist ein sehr koloniales Denken dahinter, dass die sogenannten unsichtbaren Kinder aus Norduganda Hilfe aus den USA und Europa bräuchten, militärische Hilfe. Das ist das typische, die Bürde des weißen Mannes, was ja oft benutzt wurde, mit Ausklammerung des Kontexts, um Imperialismus voranzutreiben. Und genau, es gab von Anfang an Kritik aus Uganda, wo man gesagt hat, dieses Merchandise, dieser Verkauf von Kony-Artikeln sei beleidigend. Man möchte nicht den Verursacher für das eigene Leid auf T-Shirts sehen in der Nachbarschaft. Man weigert sich auch, so etwas zu tragen. Das soll überhaupt nicht erst nach Uganda kommen dürfen. Nur 2% der Menschen in Uganda hatten Internet zu dem Zeitpunkt. Also es wurde offiziell gesagt, das Video sei auch gedacht für die Opfer. Also die konnten sich das gar nicht anschauen. Es gab ein Screening in Norduganda, was mit Steinwürfen endete, mit Wut von den Menschen, die sich das angeguckt haben. Viele von denen waren auch praktisch Opfer von der Rekrutierung der Lord Resistance Army. Viele sprechen kein Englisch, es ist in Englisch. Und genau. Und viel von dem Geld, was sie kriegen, das ging gar nicht an Projekte an vor Ort, sondern für die Merchandise-Produktion, für die Filmproduktion, für die Reisen und für die Gehälter der Gruppe. Es ist interessant, dass sie sich, wie gesagt, damals schon stark machten für die Intervention. Obama schickte kurz darauf auch 100 Soldatinnen mit Kampfausrüstung in die Region, um dort die Militärstrukturen darin zu beraten, wie man Kony festnehmen könnte. Man sieht auch, das ist ein Bild aus 2008 von ihnen, wie sie posen mit der Sudan Liberation Army. Und da sieht man schon, dass sie jetzt nicht sich gegen Waffengewalt stellen. Mittlerweile, es gibt die Kampagne immer noch, die Gruppe immer noch, lange war still darum. Es gab einen guten Artikel in Foreign Policy dazu, wie sie sich entwickelt haben von Guerilla Marketing zu Guerilla Warfare. Und mittlerweile machen sie Radiooperationen vor Ort, also sie verteilen Radios an die lokale Bevölkerung und arbeiten eng zusammen mit dem mit dem Kommando für Afrika der US-Armee, mit den Armeestrukturen von Kongo, der Zentralafrikanischen Republik. Und ja, dieses Intelligence Gathering, was sie machen, also diese Aufklärung, diese Sammlung von Informationen, ist grundlegend für die militärischen Maßnahmen vor Ort. Und genau, ein weiteres ähnliches Beispiel ist Bring Back Our Girls, wobei hier der Hashtag in Nigeria selber gestartet wurde, als 240 Mädchen entführt wurden von Boko Haram. Auch hier ist der Vorgang in dem Fall ähnlich, dass, obwohl es dort gestartet wurde, wurde das bald vergessen in den internationalen Medien. Also auch CNN sagte kurz danach, dass es eigentlich von jemandem aus den USA erfunden wurde, die das dann auch selber von sich behauptete. Auch dort wurde darum gedrängt, man müsse dort militärisch eingreifen, um die Mädchen zurückzubringen. Auch dort sehr koloniales Denken, wenn man an Spivak denkt, die gesagt hat, dass da somit eine Grundeinstellung die ist, dass der weiße Mann die schwarze Frau vor dem schwarzen Mann rettet. Also auch hier weißes Militär, also Militär aus den USA in dem Fall, was sehr stark gedrängt wurde, soll er dort doch einschreiten und sie zurückbringen. Genau, man sieht hier auch die US-Militärpräsenz in Afrika, also einerseits im Osten als auch im Westen bei Nigeria, Tschad, Niger, Zentralafrikanische Republik. Und mittlerweile gab es jetzt erst vor ein paar Wochen, Berichterstattung von Amnesty International, wo es heißt, dass in Militärbasen der US-Armee in Kamerun, also dort sind nachweislich sowohl US-Soldaten auch als französische gesichtet worden und es wurde auch zugegeben, dort wurde gefoltert und zwar von Truppen aus dem Kamerun wurden dort vermeintliche Anhänger der Boko Haram gefoltert und das ist mit im Zusammenhang zu sehen von Bring Back Our Girls, die ja auf eine Legitimisierung von der Militärpräsenz des US-Militärs vor Ort gedrängt hat und sogar nach einem Ausbau der militärischen Präsenz diese gefordert hat. Von daher, wie wir sehen, soziale Medien sind sowohl als bewusstes Instrument von Seiten der NATO wichtig für die Kriegsführung wie Informationen allgemein. Es ist einfach ein neues Medium, was ebenso instrumentalisiert werden kann. Und oft führt auch, gewollt oder ungewollt, das kann man diskutieren, führen auch soziale Medien durch eine zu kurz gefasste Kritik dazu, dass es schnell dazu kommen kann, dass militärische Interventionen legitimiert werden können. Und genau, das wäre mein Fazit. Danke.